Deutschlandfunk Kultur, Studio 9, Interview.
Russland hatte der Ukraine ja ein Ultimatum gestellt. Da ging es um die Hafenstadt Mariupol. Die ukrainischen Streitkräfte sollten die Waffen niederlegen, hieß es. Und die ukrainische Führung hat das aber abgelehnt. Die Menschen, die noch in Mariupol sind, so hört man, sind ohne Wasser und Strom. Und immer wieder sollen Bilder heftige Kämpfe und zerstörte Gebäude zeigen. So viel erstmal ja, zu dem, was wir hier von der Lage mitbekommen. Wir schauen gleich auch mit unserem Korrespondenten drauf, aber erstmal die Frage an meinen Gast, an den Journalisten Hajo Schumacher. Wie geht's Ihnen denn da? Ich habe mich persönlich ein bisschen erschreckt, weil bei mir so eine Art Gewöhnung fast schon eingetreten ist bei den Bildern. Ja. Bei Ihnen auch?
Ja, ich bin ja mit einer Psychologin verheiratet und wir reden genau über solche Effekte. Und wenn man sich mal die Flüchtlingskrise 2015, 2016 anguckt, wie schnell da von der Willkommenskultur über die Domplatte bis hin zum Erstarken der AfD, wie schnell das geht und wie das so an ein, zwei kleine Ereignisse gebunden ist. Ich meine, nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich. Aber die Gewöhnung ist auf jeden Fall ein Phänomen, dem wir irgendwie vorbeugen müssen, dass also die Bilder aus Mariupol oder sonst wo so in diesem, ach ja, in diesem ganz normalen Nachrichtenstrom irgendwann untergehen. Wir haben das in Syrien zum Beispiel erlebt, dass klar, man kann, der Mensch kann nicht alles Leid dieser Welt auf sich nehmen. Ich finde es in Wirklichkeit gut, dass so viele ukrainische Menschen und inzwischen so viele Bekannte auch in unserem Bekanntenkreis, die irgendwo ein Zimmer haben, die helfen, die was machen. Also dieser direkte Kontakt mit diesen Menschen ist extrem hilfreich, um zu sehen, was ist da los im Land, weil das sind ja auch immer Informationsbrücken dann nach Kiew oder sonst wohin ins Land.
Ja, und eine Informationsbrücke nutzen wir jetzt. Wir haben unseren Ukraine-Korrespondenten Peter Sawicki zugeschaltet. Herr Sawicki, dieses Ultimatum, das ich gerade schon erwähnt habe, das Russland gestellt hat und das die ukrainische Führung abgelehnt hat, kann das aus Ihrer Sicht die Lage jetzt noch mal weiter eskalieren lassen?
Naja, die Frage ist, ob das für Mariupol überhaupt noch schlimmer kommen kann. Mit Sicherheit ist es so, dass die Lage fatal ist und fatal bleibt. Und man muss davon ausgehen, dass einfach die Kämpfe da weitergehen werden. Also dass die Position der ukrainischen Seite ist klar, man werde nicht einlenken. Man hat dann so sinngemäß gesagt, ihr könnt uns mal. Wir werden bis zum Ende unsere Stadt verteidigen. Und das heißt also im Umkehrschluss, die Kämpfe werden weitergehen. Russland dürfte da weiter mit dem Beschuss, den Beschuss fortsetzen. Und dann wird man sehen, wie lange sich sozusagen da die Stadt noch halten kann, die ja zu 80%, wie es heißt, mindestens zerstört ist. Vieles davon irreparabel. 200.000 Menschen mindestens sollen sich auch in der Stadt noch aufhalten. Und Sie haben es ja gesagt, die Vorräte dort gehen mittlerweile wirklich zum Ende, bewegen sich dem Ende hin. Und ungefähr 45.000 haben es wohl geschafft, die Stadt zum Beispiel Richtung Nordwesten zu verlassen. Alle dürften das wahrscheinlich trotzdem in den kommenden Tagen nicht schaffen. Und es gibt ja auch Meldungen oder Stellungnahmen zumindest des Stadtrates von Mariupol, dass ja über 1.000 Personen jetzt gegen ihren Willen nach Russland verschleppt worden sein sollen. Das ist noch nicht sozusagen unabhängig verifiziert, aber auch das ist natürlich eine Meldung, die Sorgen bereiten muss.
Und die Gespräche zwischen der Ukraine und Russland über einen Waffenstillstand, die gehen ja weiter, so melden es zumindest die Nachrichtenagenturen. Und da wird immer wieder als Ziel genannt, dass irgendwann zeitnah hoffentlich sich die beiden Staatschefs Putin und Zelensky treffen könnten. Wie ist das aus Ihrer Sicht? Zeichnet sich das ab, dass das irgendwann dazu kommen könnte, dass eben auf so hoher Ebene Gespräche stattfinden?
Also es ist nicht absehbar, dass das zeitnah stattfindet. Der Sprecher des Kremls, Dmitri Peskow, hat das heute vor einigen Stunden noch mal betont, es gebe bisher keine Grundlage für ein Treffen zwischen den Präsidenten. Gleichzeitig ist es natürlich hervorzuheben, dass das überhaupt offiziell sozusagen in Erwägung gezogen wird auf Seiten des Kremls. Das könnte darauf hindeuten, dass Russland möglicherweise zu gewissen Zugeständnissen bereit ist oder vielleicht anerkennt, dass es für Russland militärisch nicht so vorwärts geht, wie man sich das erhofft hat. Aber was das substanziell wirklich bedeuten kann, das ist ganz schwer vorherzusehen und auch nicht wirklich erkennbar, dass weder die eine noch die andere Seite von den Forderungen wirklich derzeit abrücken kann. Also einerseits gibt es keine Anzeichen, dass Russland militärisch irgendwie zurückrudern will. Peskow hat nämlich gleichzeitig auch gesagt, es werde keinen Waffenstillstand während jedweder Gespräche geben. So, das zeigt natürlich, wie da die Haltung ist, militärisch gesehen. Und die Ukraine kann sich das natürlich jetzt auch nicht erlauben, irgendeine Art von Zugeständnis in Sachen Territorium oder Demilitarisierung, was von Russland verlangt wird, darauf einzugehen. Also man muss das sehr skeptisch sehen, was diese Gespräche angeht, auch wenn es heißt, dass es Fortschritte offenbar gegeben habe.
Und Hajo Schumacher, ich habe jetzt gerade hier übers Video schon gesehen, zu Beginn der Antwort von Peter Sawicki haben Sie den Kopf geschüttelt, als es darum ging, ob es Hoffnung gibt auf Gespräche oder auf Fortschritte bei den Gesprächen. Wir haben ja vorhin auch schon über Ihren Mutmach-Podcast gesprochen. Mhm. Wie viel Hoffnung haben Sie denn, dass die Gespräche irgendwann dazu führen könnten, dass dieser Krieg vorbeigeht?
Also das Irre ist ja, dass tatsächlich immer noch Herr Putin mit seinem Verhalten unser Verhalten bestimmt. Wir gucken ja immer so, oh, wir dürfen ihn nicht provozieren, nachher schmeißt er eine Atombombe. Man überlegt, welche Exit-Options gibt. Also wie kommt Putin aus dieser Lage raus, dass er sich innenpolitisch in Russland als der große Sieger präsentieren kann, aber international vielleicht trotzdem noch einigermaßen anerkannt wird. Da fehlt einem im Moment die Fantasie, wie das funktionieren soll. Was mir wirklich ein bisschen Bauchschmerzen macht, ich war hier am Sonntag auf der Straße 17. Juni, unsere klassische Protestmeile hier in Berlin. Da hatten wir vor 2 Wochen eine riesige Demonstration. Diesmal waren da nur relativ wenig Menschen, 15.000, für ein Konzert, wo Stars standen. Es fühlte sich so ein bisschen komisch, so nach Party-Pazifismus an. Frau Klitschko ist aufgetreten und meine Frage in die Ukraine wäre: Wie finden die Menschen dort, dass die aus Mariupol vertrieben werden? Ist das eine angemessene Reaktion, hier Musikkonzerte zu veranstalten und ein bisschen mitzuwippen und Peace zu singen?
Herr Sawicki, was denken Sie?
Also ich glaube, die Menschen in Mariupol haben, würde ich mal sagen, andere Sorgen derzeit, was Ukraine insgesamt angeht. Die Menschen in der Ukraine, zu denen auch ich Kontakt habe, die nehmen politische Unterstützung, militärische Unterstützung wohlwollend zur Kenntnis, wünschen sich auch, dass das aufrechterhalten wird, ärgern sich aber beispielsweise auch über so Sachen wie den Tweet von Olaf Scholz neulich, wo es dann hieß, sinngemäß, es dürfe keine Angriffe auf russische Mitbürger in Deutschland geben und das sei eben Putins Krieg, nicht der Krieg dieser Menschen.
Ja.
Das hat dann die Menschen der Ukraine doch spürbar verärgert. Jetzt nicht, dass die dazu aufrufen würden, alle Menschen, die aus Russland stammen, irgendwie anzugreifen auf den Straßen. Aber dieser Hinweis darauf, das sei Putin alleine sei gewissermaßen hier verantwortlich, das ist etwas, was die Menschen doch spürbar ärgert. Und wenn man sich auch Umfragen in Russland anschaut und beispielsweise diesen Auftritt im Stadion neulich in Moskau, ist es ja auch, sagen wir mal so, sachlich nicht wirklich haltbar.
Und das ist ja ein interessanter Punkt, dass vielleicht sogar die Energie, die es braucht, um Putin zu einem Einlenken zu bewegen, vielleicht nur aus Russland im Moment selber kommen kann. Ich kann mich erinnern, wie die Mütter gefallener Soldaten, ich glaube im Afghanistan-Krieg, in Moskau protestiert haben. Und Afghanistan kann nicht sein, da war es ja nicht Putin. Aber
Tschetschenien.
Also dass dieser Druck von innen, weil eine Demonstration von Soldatenmüttern wird man nicht mit Knüppeln oder Gewehren auseinandertreiben können. Und ich glaube tatsächlich, und da ist dieser Tweet von Olaf Scholz wirklich ein bisschen unglücklich gewesen, es ist dann auch, das ist ein bisschen hier aus dem warmen Studio leicht zu sagen, dass die Russen jetzt mal alle aufstehen sollen. Aber genau diese Aktion wie von der Fernsehjournalistin. Ich glaube ja auch, dass diese Übertragung da, dass das auch so eine Art von, ich sag mal, zufälliger Sabotage war, dass die Putin-Rede da auf einmal beendet wurde. Aber da wünscht man sich natürlich auch passiven Widerstand, wie auch immer der aussieht, aus Russland selbst.
Herr Sawicki, noch eine ganz kurze Frage, weil das auch prominent in den Meldungen war. Es heißt jetzt, dass Belarus auch kampfbereit sei. Mit Bitte um eine kurze Antwort. Was könnte das denn militärisch bedeuten? Wird das jetzt in Zukunft wichtiger, darauf auch zu gucken?
Wichtig ist es auf jeden Fall, drauf zu gucken, denn es heißt mittlerweile, dass eben diese Truppen kampfbereit seien, im Gegensatz zu den Tagen und Wochen davor, dass also Belarus offenbar muss man vorsichtig sagen, offenbar immer stärker von Putin damit in den Krieg hineingezogen wird. Das würde praktisch zum Beispiel bedeuten, dass eine neue Front im Nordwesten der Ukraine sich eröffnen könnte, dann eben mit belarussischen Soldaten. Völlig unklar ist aber tatsächlich, wie da zum Beispiel die Haltung innerhalb der belarussischen Armee ist. Und auch im Sinne Lukaschenkos ist es nicht, so sagen das übereinstimmend belarussische Beobachter, mit Blick auf die Folgen daraus. Nach innen hin aber eben auch, wie sich die Armee tatsächlich verhalten würde, die belarussische, denn es soll ja auch belarussische Freiwillige geben, die in der Ukraine gegen Russland kämpfen. Also im Sinne von Belarus, von Lukaschenko ist es nicht. Man muss aber abwarten, ob der Druck Putins da vielleicht dann aber doch zu groß ist.